unterscheidet nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und ein wunderbares Hello zu Jonas.
Hallo Sascha. Also allein für deinen Akzent hat sich die Reise schon gelohnt.
Denk doch
Very
auch, oder?
Very British.
Ja, wir haben es ja groß angekündigt und wollen es jetzt auch, glaube ich, sehr gerne einlösen, dass wir eine kleine Sonderfolge machen zu unserem London-Trip und euch ein bisschen erzählen. Vielleicht haben ein paar von euch was Ähnliches schon gemacht oder vielleicht haben auch einige so was in der Art vor oder sich überlegt. Oder aber ihr wollt einfach nur wissen, was wir denn so erlebt haben. Und in jedem Fall bieten wir euch jetzt eine kleine Sonderfolge, glaube ich. Also ich war die Woche krank, man hört es mir vielleicht ein bisschen an. Bin auch noch nicht wieder voll da, aber wir wollten das jetzt nicht mehr zu lange vor uns herschieben. Ich habe mir einfach ein schönes Teechen gemacht, liege hier gemütlich auf dem Sofa. Also wirklich beste Voraussetzung eigentlich für eine entspannte Ausgabe.
Ja, hört sich so an bei dir, ne?
Ja, doch, also es macht Spaß. Hm. Ja, dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Also kannst du vielleicht mal die Rahmenbedingungen kurz abstecken unseres Trips?
Ja, das kann ich gerne machen. Also wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angerissen. Waren von Donnerstag bis Sonntag da und haben dann letztendlich sogar 3 Spiele geschafft. Ja. Geplant waren ja vorher fest 2. Haben aber noch ein drittes dazu geschafft und war insgesamt, glaube ich, sehr schön.
Definitiv, ja.
Ja, ja, und ich würde sagen, wir reden dann mal über die einzelnen Spiele, oder?
Ja, also wir sind donnerstags angekommen, das war der 2. Januar. Richtig? Ja. Der stand ja, dann richtig. So im Zeichen von großem Hallo und im Zeichen von, man geht auch mal was trinken. Also da haben wir uns dann abends, glaube ich, auch nicht lumpen lassen. Aber am Freitag, weil auch, glaube ich, donnerstags war ja, glaube ich, auch kein Spiel, also gar keins,
nee, soweit ich weiß. Gar nichts.
Und freitags hatten wir auskundschaftet, dass tatsächlich nur ein einziges Spiel in London und Umgebung war. Wir haben es in der letzten Podcast-Folge tatsächlich angerissen. Und zwar war das Arsenal U23 gegen Derby County U23. Und ja, der Trip war ein ganz schöner Trip dahin, würde ich mal sagen.
Ja, war sehr, sehr weit draußen.
Ich glaube, wie hieß es?
Im Stadion von Boreham Wood.
Boreham Wood, genau. Wo übrigens auch die Arsenal-Frauen spielen, wie wir dann rausgefunden haben.
Ja, richtig, wie wir dann rausgefunden haben. Durch den weltnervigsten Fan.
Alter Schwede, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, auf jeden Fall ein rund aus dem Zentrum einstündiger Trip. War es dann so grob, oder?
Ja, ja, Stunde 10.
Mit diversen Verkehrsmitteln. Ja. Und dann kamen wir dort an, war schon dunkel. Wir haben uns irgendwie nichts erwartet, war dann aber ganz, ganz zivilisiert eigentlich dort.
Also ich fand, es war auch erstaunlich viel los.
Ja.
Dafür, dass es die zweiten Mannschaften waren.
Ja.
Was aber auch vielleicht daran liegt, dass fanfreundlicherweise der Eintritt frei war.
Richtig. Wie wir auch davor aber schon in einem Londoner Fußballblog erahnen konnten, da stand das drin, dass es üblicherweise frei ist. Fand ich auch krass, weil in England ist es wohl so, dass irgendwie die ganzen Nachwuchsmannschaften, die spielen, anders als in Deutschland, so ihre eigenen Ligen. So habe ich das zumindest verstanden.
Genau, das ist die Reserve League.
Ja, wobei ich mir noch gefragt habe, Derby County spielt in der zweiten Liga und Arsenal in der ersten Liga, warum die dann in einer Liga bei den Nachwuchsmannschaften spielen, ist mir nicht ganz klar.
Ich nehme an, also ich weiß es auch nicht genau, aber ich nehme an, dass das so ein bisschen ist wie in Deutschland, dass es einfach auch Vereine gibt, die gar keine U21 mehr melden. Ähnlich wie in Deutschland, wo es Vereine gibt, die keine U23 mehr haben. Und dass sich dann halt die zusammentun, die halt noch eine U21 haben. Ich habe mir mal die Tabelle rausgesucht, weil ich dachte zuerst, vielleicht ist das so ein bisschen geografisch getrennt, dass du jetzt nicht quasi von Südengland nach Nordengland musst, ja, sondern dass es so 2-3 von den Ligen gibt. Aber hier in der Liga, wo auch Derby spielt und Arsenal, ist Southampton dabei, Manchester City, Liverpool, also scheint schon eine englandweite Liga zu sein, sind aber nur 12 Mannschaften. Und da würde ich mir das, wie gesagt, so erklären, dass vielleicht manche gar keine U21 mehr melden.
Entweder das oder dass die vielleicht auch dann einfach ihre eigenen, also quasi die ganzen Nachwuchsmannschaften der Profiteams ihr eigenes Ligensystem nochmal haben, wo halt einfach nur, wo es auch um Auf- und Abstieg geht, aber du halt so aus dem, gibt's halt auch einfach eine unterste Liga und es gibt eine oberste Liga, so nach dem Motto, und dass du nicht automatisch in der Liga-Klasse spielst, wo deine Profimannschaft spielt, sondern halt, dass die Reservemannschaften untereinander so ein Ligasystem haben, weil wir waren ja, also das war jetzt die höchste Liga, die heißt ja auch Premier League 2, also ja. Angelehnt an den Originalnamen. Und dadurch, dass dann Derby County die Profimannschaft in der zweiten Liga spielt, dann die Reservemannschaft in der ersten Liga hat, so erkläre ich mir das. Aber das ist, müssen wir ehrlich glaub sagen, Halbwissen. Können zwar ganz gefährliches.
Ich habe hier gerade noch gefunden, es gibt noch eine Premier League 2, Division 2, auch nochmal mit 12 Mannschaften. Das würde ja so ein bisschen deine Theorie stützen.
Ja.
Dass man von da vielleicht quasi dann aufsteigt in die Division 1 und von der Division 1 Mannschaften absteigen dahin, weil hier es unter anderem als Premier Leagueist Newcastle, Aston Villa und Manchester United drinne.
Okay. Ja, das kann sein.
Also könnte das sein.
Ja, jedenfalls nichts ahnend gehen wir in dieses Stadion. Ich habe mir es tatsächlich auch kleiner vorgestellt. Es war relativ groß. Hast du mal geschaut, wo Boreham Wood eigentlich spielt?
Ja, in der National League.
Vierte?
Das ist dann die fünfte. Die fünfte.
Dafür war es relativ groß.
Spielt da aktuell, steht auf dem letzten Playoff-Platz um Aufstieg. Ah, also siebter aktuell.
Ja, also klassische englische Bude mit so Wellblechdach. Noch halbwegs charmant eigentlich.
Im Wohngebiet,
Sitze in Vereinsfarben, weiß-schwarz war es da. Und ja, von den Gästen waren erwartungsgemäß wenig da. Ich hätte jetzt mal getippt, so da, wenn man da so rübergeschielt hat, vielleicht 1-2 Handvoll.
Ja, wahrscheinlich. Hätte jetzt auch mal so 30 vielleicht geschätzt, ne?
Boah, das wäre aber viel, ja.
Und ja, insgesamt.
Insgesamt, ja, schätze ich es auf so 300 waren es auf jeden Fall.
Ja. Also die quasi Haupttribüne war ja komplett voll.
Die war komplett voll. Und da sind wir dann auch eigentlich rein. Wir waren, glaube ich, Minuten vor dem Anpfiff da. Also wir waren nicht weit vom Anpfiff, weil wir davor noch uns mit Fish and Chips vergiften mussten. Also wirklich. Also ich glaube, ein Kilo Fisch für 7 Pfund.
Ja.
Inklusive Bier. In einem
inklusive
Pub,
Bier.
Dass wir da, also da war auch viel, ich glaube, so viel Panierfett habe ich einfach in meinem Leben auf einmal noch niemals gegessen.
Nee. Die haben die Fritteuse halt auf 4 Teller verteilt.
Genau. Aber lag erstaunlich leicht im Magen. Ich hätte gedacht, dass es direkt durchgeht. Ja, Lirum Larum, die kulinarischen Sachen werden wir vielleicht immer wieder einflechten lassen. Da hatten wir nämlich einiges an dem Wochenende, glaube ich. Jedenfalls entern wir das Stadion und wundern uns, dass viel los ist, und hatten davor ja noch in der letzten Podcast-Folge gemutmaßt, ob denn Wayne Rooney da sei, weil neuer Spielertrainer von Derby County, und vielleicht macht er den Weg ja mit, weil es gegen Arsenal geht, und guckt sich an, was die hier zu machen, damit er mal so einen Eindruck kriegt. War alles Quatsch, aber es war ja noch ein jemand viel Prominenteres da, den wir dann, wo wir im Zug schon drauf kamen und spekuliert haben, und der tatsächlich da war, nämlich auf Arsenal-Seite. Ja, wen haben wir denn auf der Tribüne gesehen?
Natürlich den Jugendleiter von Arsenal, Per Mertesacker.
Herzliche Grüße. Grüße. Saß er da, unverkennbar. Wir haben uns verkniffen, zu ihm zu gehen. Und dann kommt natürlich...
Mit einem zweiten Prominenten?
Nein, da muss ich entschieden einstellen. Aber es war wirklich ein wunderbarer Jonas-Moment. As Jonas can be. Wir laufen da rein, freuen uns ein Ast, dass Per Mertesacker tatsächlich da sitzt, laufen weiter. Und noch bevor wir uns einen Platz suchen konnten, weil die Leute haben ja schon auch so, ja, oh, Spiel ging schon los und sucht auf meinen Platz. Also haben sie nicht gesagt, aber ja, die Blicke... Und wir suchen schon, und auf einmal sagt der Jonas, also ich traue es mir fast nicht zu sagen, ich glaube, das war sogar O-Ton, ich traue es mir fast nicht zu sagen, aber neben Per Mertesacker, da saß ja nochmal jemand Bekanntes. Und wir alle, guck nochmal hin, wer soll das sein? Und jetzt darfst du auflösen.
Ja, der Trainer der SG Flensburg-Handewitt, Mike Machulla.
Mike Machulla, wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht? Und wie ich extra für heute recherchiert habe, hat er tatsächlich bei Mertesacker hospitiert ein paar Tage. Weil ja Handball-Bundesliga hat ja gerade Pause wegen Europameisterschaft. Und der hat ein paar Tage bei Peer in London sich die Sache mal angeguckt.
Natürlich auch herzliche Grüße an Mike Machulla. Ich muss gestehen, ich habe den Namen in meinem Leben noch nicht gehört. SG Flensburg-Handewitt. Da kann ich was mit anfangen, aber Mike Machulla war wieder ein
Meistertrainer.
Meistertrainer. Wenn du es sagst. Ja, dann hatten wir einen Platz gefunden, relativ weit außen auf der Haupttribüne. Und haben dann so die ersten Minuten des Spiels angeguckt. Und
Man muss dazu sagen, Spitzenspiel,
Erster gegen Dritter.
Genau, Erster gegen Dritter.
Zu dem Zeitpunkt also noch, ja.
Konnten wir... Oder haben auch im Vorhinein einiges erwartet?
Ja, das dann vielleicht nicht ganz eingelöst wurde, aber dazu gleich mehr. Wir gucken uns so ein bisschen in das Spiel ein, grooven uns so ein bisschen in den Vibe. Gibt ja in England sowieso keine organisierten Fans oder so. Und auf einmal grölt hinter uns eine Frauenstimme, die, ja, was wird die gewesen sein? So, also vom Hören schon auf jeden Fall über 60.
Ja, und vom Aussehen über 80.
Ja, das hat man danach gesehen. Auf jeden Fall grölt jemand auf einmal so Arsenal-Songs, aber wirklich alleine, komplett alleine, aber laut. Komplette Lautstärke. Arsenal, Arsenal. Ständig. Und was sind da los? Und drehen wir uns um, und dann ist es wirklich, sie hat sich auch selber Granny genannt, also wirklich so ein Großmütterchen aus dem Bilderbuch sie hatte so eine Haube auf. Wie in so englischen Filmen, wirklich so eine Haube, eine Tasche mit handgetippten 473 Arsenal-Pins, einem Gehstock, Brille, grauen Haaren und vielleicht 1,40 groß. Und die hat einfach da allein ein bisschen Stimmung gemacht und hat sich dann auch, aber hat sie auch gar nicht gestört, dass da keiner mitgemacht hat, glaube ich.
Nee. Das hat sie überhaupt nicht gestört. Sie hat ja dann auch gesagt, der Torwart von Derby County war sehr diskussionsfreudig und hat auch immer mal darum krakeelt. Und sie hat ja dann auch zum Besten gegeben, dass sie die Einzige sei, die da vor Ort rumschreien dürfe.
Ja.
Also ist das ja auch von ihr so gewollt, dass sie da alleine...
Also bei dürfen können wir nicht mitreden, aber sie war auf jeden Fall die Einzige, die da rumgeschrien hat. Ja, das Spiel an sich kann man, glaube ich, relativ schnell abhandeln, war über weite Strecken mäßig, haben uns, glaube ich, ein bisschen mehr Niveau erwartet.
Also ich fand gerade von Arsenal relativ schwach.
Ja, für das, dass es tatsächlich die unmittelbare also die höchste Jugendmannschaft ist, die unmittelbar an den Profis dran sind, hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet.
Da wäre jetzt so keiner dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, wow, also den könnte man mal hochziehen. Ist ja, jetzt niemand so richtig aufgefallen.
Genau, aber ich also oft ist es ja tatsächlich so, dass gerade oft auch solche Spieler Profis werden, die jetzt nicht unbedingt rausstechen, also gerade so bei Abwehr- oder Mittelfeldspielern, also so zentralen Spielern. Aber ja, es ist aber auch sonst wirklich keiner rausgestochen. Ja, deswegen, also das Spiel war okay. Dann am Schluss war es aber dann noch ein bisschen, kam noch ein bisschen gute Stimmung auf, weil Derby 2-0 geführt hat, recht lange. Mhm. Und dann Arsenal in den letzten 10 Minuten, beziehungsweise ungefähr so 10 Minuten vor Schluss und dann so quasi mit der letzten Aktion dann noch ausgeglichen hat.
Ja.
Da war dann noch ein bisschen Stimmung in der Putze. Ja. Und ansonsten kann man, glaube ich, dazu nur sagen, dass wir tatsächlich dann in der zweiten Halbzeit den Platz gewechselt haben. Nicht nur, aber auch wegen der Frau. Weil es wirklich, also das direkt hinter uns, es war sehr, sehr nervtötend. Und ja. wir sind auch einmal, als so mal so 5 Minuten Ruhe war, wie wir so kollektiv zusammengezuckt sind, als sie wieder angefangen hat. Es war richtig so ein Schuss in den Rücken. Ja, dann sind wir umgezogen.
Und sie kamen uns ja dann hinterhergelaufen quasi. Also jetzt weil nicht sie direkt sich uns, ein Heißgetränk holen wollte.
Ja.
Und die Getränkeausgabe dann an der anderen Seite der Tribüne war.
Worüber sie sich lautstark, also
lautstark beklagt hat.
Gegenüber allen, glaube ich.
Allen, die drumherum standen, auf jeden Fall.
Und das waren dann auch wieder wir. Und da haben wir schon gesagt, darf jetzt nicht wahr sein. Ja, sie hat dann auch, glaube ich, nur knapp 10 Minuten gebraucht, bis sie dann wieder an ihrem Platz war. Da hat man sie dann doch gehört. Danach hatten wir dann, glaube ich, ein bisschen Ruhe vor ihr. Wichtige Info vielleicht noch, Bier gab's keins. Wissen wir allerdings nicht, ob das Auflage ist oder weil Getränke und Essen gab's, aber Bier nicht.
Ja.
Was wir sehr bedauert haben, glaube ich.
Bei dem Spiel auf jeden Fall.
Ja, das wäre, ja, da hätten wir was zu tun gehabt, wenigstens. Ja, nach dem Spiel sind wir dann zügig nach Hause, haben uns dann, glaube ich, da noch ein bisschen, haben dann da ein bisschen langsamer gemacht, hatten ja noch genügend Programm vor uns. Am nächsten Tag ging's dann Richtung Millwall.
Genau, ging's Richtung Millwall. Und da habe ich vorweg mal eine Frage an dich. Weißt du denn, wer der bislang einzige deutsche Spieler war, der bei Millwall gespielt hat?
Bei Millwall. Wie, kannst du mir das Jahr sagen und wie lange?
95, 96.
Oh.
Also auch nur die Saison. 32 Spiele, 5 Tore. Stürmer.
War er auch bei Manchester City mal?
Nein, ist nicht Uwe Rösler.
Ja. Ist es jemand Unbekanntes? Ja, dann kannst du
auch,
dann löse auf. Ich komme nicht.
Also, Uwe Fuchs.
Mhm. Okay, nee, also wäre ich jetzt niemals. Weiß, habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehört. Ich dachte mal irgendwie im Hinterstübchen, das deutscher Millwall, ja, könnte sein, aber wenn nie im Leben Uwe Fuchs. Ich wüsste nicht mehr, wo Uwe Fuchs überhaupt gespielt hat.
Nee, ich auch nicht. Also das Einzige, als ich es mir durchgelesen habe, wo er noch gespielt hat, das Einzige, wo ich ihn mit in Verbindung bringen würde, aber auch nur als ich es gelesen habe, war, dass der danach noch 2 Jahre in Bielefeld gespielt hat.
Mhm.
Da meine ich mich dran erinnern zu können, aber vorher Homburg, Stuttgarter Kickers, Fortuna Köln, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Kaiserslautern, wieder Fortuna Köln und Middlesbrough.
Aber weißt du, wie der auf die Insel kam?
Er wurde 95 nach Middlesbrough ausgeliehen, hat da in 15 Spielen 9 Tore gemacht.
Es war, glaube ich, mal hat so Mitte, Ende der 90er gar keine so schlechte Adresse in Middlesbrough.
Ja, und dann hat ihn anscheinend Millwall, weil die den direkt danach dann verpflichtet haben, sind anscheinend da auf ihn aufmerksam geworden. Ich meine, 9 Tore in 15 Spielen ist ja auch eine sehr gute Quote.
Ja.
Und dann hat Millwall den geholt.
Okay. Ja gut, also der Transfer macht dann schon Sinn, aber ich finde es immer interessant, wie gerade Deutsche dann tatsächlich in Mitte der 90er so überhaupt nach England gekommen sind. Das sind ja manchmal ganz lustige Geschichten, so irgendwie, wenn man jemanden kannte oder so. Ja, Millwall. Anreise war easy.
Ja, war in Ordnung.
Und kleiner Schock dann, wir hatten uns da so einen Pub ausgekundschaftet, wo wir vor dem Spiel noch hin wollten. Es hat sich dann rausgestellt, dass es gar kein Pub ist, sondern irgendein Schnellimbiss. Und wir hatten so die Verwirrung noch nicht ganz verdaut, als uns so der erste richtige Mensch in Millwall über den Weg lief. Wo dann, ja, da war so ein kleiner Schockmoment. Also Stiernacken, ja, so Tattoos, auch so diese am Nacken ein bisschen ausgeklappt. Okay, so raspelkurze Haare, alles klar. Aber die Fußfessel hat dann doch schon ein bisschen gestört. Ich habe es ja direkt gar nicht gesehen. Mich hat auch schon ohne Fußfessel, hat er mich schon ein bisschen gegruselt. Aber als er danach gesagt hat, er hat eine Fußfessel, und ich drehe mich nur um und sehe so, oh Gottes Willen, ja. Da war ich schon froh, dass er einfach weitergelaufen ist.
Ja, das war schon...
Und wohlgemerkt nicht vorm Stadion, er hat mit Fußball erstmal gar nichts zu tun.
Schon sehr, naja, er kam aus einem Wettstudio.
Richtig.
William Hill, Wetzalor. Ja.
Die Frage,
ich nehme aber an, er darf sich dem Stadion auch nicht näher mehr nähern, als bis zu diesem Wettstudio.
Ja. Gut, wir wissen aber auch nicht, ob er im Wettstudio tatsächlich gewettet hat oder halt das Schutzgeld
Geld
geholt
kassiert.
Hat. Ja. Das können wir mit Sicherheit nicht sagen.
Ja, ist beides möglich.
Ansonsten Millwall tatsächlich, also für mich, genauso wie ich es mir vorgestellt habe, genauso wie man es kennt, also so null anders, Backsteinbauten, brutalst industriell.
Ja.
Also wirklich, wie man sich's vorstellt und wie man es auch so auf Bildern kennt, da ist irgendwie nichts geschönt oder verwässert. Für mich genau so. Ja, dann haben wir uns so eine kleine Brauerei haben wir noch gefunden, wo wir ein paar Bierchen getrunken haben und sind dann zum Stadion um 12:30. War Anpfiff?
War Anpfiff, ja. Und ich fand zwar auch wieder, wie man sich das so aus England vorstellt, man läuft dann die Straße da lang, biegt dann quasi links ab durch diese Brücke, ja, unter dieser Brücke durch.
Ja.
Und bis dahin sieht man das Stadion quasi gar nicht.
Ja.
Und dann steht's auf einmal da.
Ja, auf
jeden
Fall.
Also auch wieder so quasi komplett im Stadtteil drinne.
Und, ja, wobei, ja, also ganz im Stadtteil würde ich gar nicht sagen. Da gibt's, glaube ich, krassere Beispiele. Da kommen wir vielleicht später noch bei Charlton dazu. Aber ich, oder Fulham, aber ich fand, es ist halt, also im Stadtteil ja, aber, beziehungsweise ist es ja nicht mal. Kannst du ja vielleicht gleich noch was dazu sagen, zur Lage. Aber du siehst es tatsächlich nicht. Also wenn du um die Ecke biegst, dann kommt irgendwie, sieht man es. Aber ansonsten ist es echt bis zum Schluss, bis zur letzten Kurve nicht sichtbar. Schade fand ich tatsächlich nur, dass es auch so ein Wellblechbau halt ist. Das scheint sehr englisch-typisch zu sein. Es war mir so, ehrlich gesagt, gar nicht bewusst, dass also ich sag mal, so von außen und nachher auch von innen ist es schon ein bisschen wie Boreham Wood gewesen, halt in größer.
Ja, weißt du, das kann man sagen. Was wir uns ja noch kurzzeitig gefragt haben, war, ob das Stadion schon immer da stand.
Mhm.
Und ist tatsächlich nicht so. Also das ist jetzt das Neue, denn.
Ja.
Und das Alte hat wohl noch ein Stück weit die Straße, die wir langgelaufen sind, bevor wir links abgebogen sind, unter dieser Brücke durch,
ja,
hat noch ein Stück weiter die Straße runtergelegen, ungefähr noch 500, 600, 700 Meter.
Okay. Ja, das würde Sinn ergeben, weil, wie gesagt, ich glaube, dass diese Wellblechbauart, ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist, aber vielleicht weiß man dann, was gemeint ist, die ist schon sehr verbreitet und ich glaube, das sind tatsächlich eher die neuer im Sinne von die so Mitte, Ende 90er wahrscheinlich gebaut wurden, vielleicht auch, weißt du, im Zuge von dieser ganzen Stadionreform, die da nach Hillsborough, glaube war das ja, dann auch kam.
Genau, das neue Stadion, also neu, in Anführungsstrichen, wurde 93 eröffnet.
Ah, okay, ja.
Und vorher haben die im Old Den gespielt, das heißt, noch ein paar hundert Meter die Straße runter und sind dann 93 dahin gezogen.
Ja. Also was tatsächlich aber wirklich immer noch, was echt geil ist, wenn man dann drin ist und dann diese paar Stufen, also wir waren im Unterrang, wir waren ja, glaube ich, was waren wir? Fünfte, sechste Reihe am Spielfeldrand.
Ja.
Was wir uns dann, glaube ich, einig waren, grundsätzlich bei einem Spiel, das einem wichtig ist, also aus sportlicher Sicht nicht geil ist, aber in dem Fall war es super geil. Und wenn man dann in den Unterrang, aus dem Stadionbauch quasi diese 3, 4, 5 Stufen hochläuft, um dann im Unterrang zu stehen und dann auf das Spielfeld schaut, das ist schon ziemlich geil.
Also ja, das war richtig geil.
Ziemlich geiler Moment. Und da war auch ziemlich wenig los. Muss dazu
ja,
sagen,
aber auch,
war ja auch gegnerabhängig.
War ja auch wieder quasi nur die Haupttribüne, wo wir gesessen haben. Und im Auswärtsblock. Also auswärts fand ich erstaunlich viel.
Ja.
Erstaunlich viel mitgekommen.
Kam ja aus Wales,
dazu, muss man dazu sagen. Aus Wales, wie bekannte Fußballfachmänner uns dann aufgeklärt haben.
Ja. Ja, dafür fand ich es auch viel. Auf der anderen Seite, ja, haben wir auch schon gesagt, also an einem Samstagmittag sozusagen aus Wales nach London geht wahrscheinlich schon.
Ja. Geht schon. Ja, Gegner Newport County.
FA Cup, spielt, genau.
Spielt in der League 2 sonst. Da auch im Mittelfeld.
Vierte Liga. Also war zweite gegen vierte Liga.
Genau, und hat dann so ab der 15. Minute, würde ich jetzt mal sagen, hat
die Kondition eine Rolle gespielt.
Die Kondition eine Rolle gespielt und hat Millwall das eigentlich relativ souverän runtergespielt mit 3-0 dann.
Ja, also tatsächlich erste Viertelstunde habe ich gedacht, dass wenn die jetzt hier ein Tor
gehen
machen,
könnte.
Ja, dann könnte es gehen.
Ja. Millwall dann aber hinten drin.
Überragender Spieler.
Einen Spieler, auch wie man sich einen englischen Verteidiger vorstellt, unfassbar groß.
Hat alles weggeköpft.
Der hat alles geholt dann.
Cooper heißt er. Ich habe tatsächlich mal danach noch geschaut. Ich kann dir den Vornamen nicht mehr sagen, ich suche schnell.
Jake
Cooper, genau. Ich glaube, noch relativ jung, Anfang 20.
24?
Ja. Also den könnte mir vorstellen, dass man den in der ersten Liga sieht, jetzt nicht beim Spitzenklub, aber der war auch für seine Größe technisch ganz gut.
Ja, technisch ganz gut für seine Größe.
Stellungsspiel super.
Annehmbar schnell.
Ja, guter erster Schritt.
Und auch nicht so hüftsteif.
Nee, also der Größe geschuldet natürlich, aber viel weniger als man annehmen könnte. Also kein Van Beuten.
Und der hat dann hinten alles abgeräumt.
Ja, für mich Man of the Match.
Und vorne dann Millwall mit der ersten Chance nach der Ecke ist 1-0 gemacht. Und dann noch einen Elfmeter bekommen.
Den 2-0. Ich anzweifle übrigens immer noch.
Ja. Und dann noch das 3-0 gemacht, also zum Schluss relativ souverän.
Ja, die haben da auch
das runtergespielt.
Da kam dann auch keine bis wenig Gegenwehr. Ja, und dann war ja wunderbärlichstes Wetter, also schöner Sonnenschein. Weiß nicht warm, aber schöner Sonnenschein. Und genau, dann sind wir, glaube ich, weitergezogen Richtung Stadt und haben den Abend dann so bei, was kam im Fernsehen? FA Cup?
Man U gegen Wolverhampton.
Genau. Ein bisschen ausklingen lassen in einem Pub. also da haben wir, glaube ich, was gegessen, in einem Pub, an dessen Rückseite Jack the Ripper angeblich mal eines seiner Opfer gemeuchelt haben soll. Übrigens hat mich tatsächlich diese Jack the Ripper-Geschichte extrem fasziniert. Also Niklas hat sie an dem Abend schon nicht mehr losgelassen. Mich hat es dann, als ich zu Hause war, nicht mehr losgelassen. Ich habe mal eine Kurzdoku angeguckt über so neue Erkenntnisse und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Es ist wirklich interessant. Also es hört sich jetzt sehr trocken an, aber lest euch da mal ein. Es ist echt interessant. Und es gibt eine Doku, die lief mal auf ZDF Info vor 2-3 Jahren. Die gibt's auch bei YouTube. Über Jack the Ripper und da, wo man sich quasi aus heutiger Sicht dann nochmal mit heutiger Beweislage, wo man auf jemanden kam, den die damals nie verdächtigt haben. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, gut erzählt. Ja, das ist nur ein kleiner Exkurs für die Nerds. Ja, ach nee, oh, wir haben ja noch was vergessen. Wir waren ja am Freitag noch an einem anderen Stadion, wo wir aber kein Spiel gesehen haben.
Das stimmt.
Wir waren noch dann nicht Groundhoppen, sondern man nennt es ja Groundspotten. Und da hat sich ja für mich so ein langjähriger Traum erfüllt. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich ja unbedingt ans Craven Cottage von Fulham wollte. Und ihr habt mir den Traum am Freitag dann erfüllt und wir sind gemeinsam hingepilgert.
Ja.
Und ich glaube, es hat sich aber gelohnt. Obwohl wir nicht mal drin waren.
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch so vom Weg her wahrscheinlich landschaftlich das schönste Stadion, was wir gesehen haben.
Ja, direkt an der Themse.
Kann man schon so sagen. Direkt an der Themse. Es war so ein, das wussten wir ja dann aber erst auch Samstag und Sonntag so wirklich, es war ein krasser Kulturschock im Vergleich zu den beiden Stadien Samstag und Sonntag.
Ja.
Weil ja so Fulham schon eher so ein besser verdienenden Stadtteil ist. Das hat man auch gesehen.
Ja, also das war so dieses, ich sag mal, dieses London Houses Feeling, das man so klischeemäßig mit London verbindet, das würde ich nach Fulham verorten.
Ja.
Und ja, vom Stadion ist es wirklich, also von außen schon ist es, das, also, wenn ihr die Chance habt, da mal hinzugehen, auch wenn kein Spiel ist, es lohnt sich. Das ist wirklich was ganz, ganz anderes. Das ist außen, sieht es aus wie ein großes, langes Wohnhaus mit so Backsteinen und die Eingänge, die sind sowieso immer sehr schmal in den Stadien, wie wir gesehen haben. Also zu den
Stands. Das war sehr, sehr faszinierend.
Aber die in Fulham waren so gefühlt noch mal schmaler.
Ja.
Also das war wirklich echt geil. Also das von außen allein schon, man kann es ganz schwer beschreiben. Dann haben wir uns natürlich noch die Statue von Johnny Haynes angeguckt, den jeder kennt, denke ich mal.
Jeder.
Ja, also es war wirklich ein sehr unikates Stadion. Und das hat
Was noch für dich so ein bisschen auffällig war, auch dann im Vergleich zu den anderen Stadien, dass über ein paar von den Eingängen, wird jetzt mal spekulieren, die Gästeeingänge, die Schilder hingen, dass sich dahinter Hunde verbergen, die auf Pyrotechnik abschnüffeln. Und wenn man dann guckt, wie wir Samstag und Sonntag in Anführungsstrichen kontrolliert wurden, also im Prinzip ja gar nicht.
Ja.
Scheint das in Fulham offensichtlich ein Problem zu sein.
Ich finde das wirklich krass. Also, das habe ich jetzt natürlich direkt nicht auf der Pfanne, aber mich würde mal interessieren, was für Strafen drohen, wenn du in England irgendwas Pyromäßiges machst. Weil
ja,
du kannst ja alles machen. Du kannst alles aufs Spielfeld werfen, du kannst jegliche Pyro zünden, es kontrolliert dich niemand und gut, was aufs Spielfeld werfen angeht, was man natürlich nicht aufs Spielfeld werfen kann, sind Deckel von Plastikflaschen, die man im Stadionbauch kauft. Also mit das Absurdeste.
Nee, das ist
wirklich mit das Absurdeste. Wenn du Ihr habt ja so Plastikflaschen gekauft zu trinken. Also so wie man sie bei uns aus dem Aldi kennt, so 0,5er Plastikflaschen.
Ja. Wasserflasche halt einfach.
Wasserflasche. Und man darf tatsächlich, also Bier darf man sowieso nicht mit reinnehmen, also Alkohol, aber die anderen Sachen, alkoholfreie Sachen, darf man mit reinnehmen, aber ohne Deckel. Und was diese Regel soll, ist mir wirklich völlig schleierhaft.
Vollkommen schleierhaft.
Beziehungsweise mir ist es nicht schleierhaft, die wollen nicht, dass du den Deckel wirfst, denke ich mal. Aber dass du die komplette Flasche werfen könntest mit 0,5 Liter Inhalt, ja.
Ja, das macht ja keiner.
Nee, macht er, also klar. Hast ja keinen Deckel, warum niemand. Sollst du in die Flasche werfen?
Das ist so. Ja, und was ich, wenn wir schon bei der Getränke-Thematik sind, auch eigentlich relativ witzig fand, wir dachten ja vorher, es gibt im Stadion überhaupt kein Bier.
Ja.
So kenne ich das ja auch von den Europapokalfahrten nach England. Ist nicht ganz so. Bei Millwall und dann auch Sonntag bei Charlton gab's Bier. Man durfte es nur nicht mit auf die Tribüne nehmen. Man musste es vorher im Stadionbauch seinen Becher Bier austrinken.
Ja.
Was eigentlich auch total witzig ist, weil wenn du vorm Spiel presst du dir dann da unten schnell 2-3 Bier rein.
Das macht ja keiner.
Und gehst dann auf die Tribüne, anstatt dass du es mitnimmst, gemütlich auf der Tribüne trinkst und dann während dem Spiel sowieso nicht gehst, gerade wenn dich der Verein interessiert und dir dann maximal kurz vor der Halbzeit oder so noch eins holst. Also finde ich auch überhaupt nicht durchdacht, dieses Konzept.
Nee, also finde ich auch komisch, weil, wie gesagt, auf der Tribüne das nicht trinken, das Einzige, wie ich es mir wirklich logisch erklären könnte, wäre, dass man halt sagt, ja, so von wegen Jugendschutz, beziehungsweise dass halt, weil ja auch Familien da sind und dass man da halt nicht neben denen trinkt. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt, aber wir haben genügend Väter, gerade bei Charlton ist mir aufgefallen, wir haben genügend Väter gesehen, die halt auch ihr Bier in der Hand gehalten haben, was ich auch nicht schlimm finde, ja. Grundsätzlich, ja, wenn die sich jetzt dann nicht vor ihren Kindern komplett wegmachen, wie bei irgendwelchen Hallenturnieren in Berlin. Aber ja, also das könnte ich mir noch so erklären, aber also alles andere, weil, wie gesagt, das ist es ja, du trinkst halt davor noch schnell dein Bier und statt, dass man auch darauf setzt, dass man halt irgendwann, spätestens wenn man das zweite oder vielleicht auch das dritte Mal in einer Halbzeit sich das Bier holt, wenn man sich wirklich komplett wegschädeln will, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat, da würde ich ja drauf setzen als Veranstalter und so wird es ja auch sein.
Ja.
Stattdessen sagt man halt, ja gut, in der Halbzeit könnt ihr dann so viel saufen, wie ihr wollt. Das heißt, die Leute, wenn es einer wirklich drauf anlegt, dann geht er halt 5 Minuten vor der Halbzeit, stellt sich an, kauft sich seine 3 Bier und schädelt die halt in einer Viertelstunde kurz weg, was natürlich extrem ja. Förderlich für einen Blutalkoholgehalt ist.
Absolut. Also ich finde das, mit den Getränken ist das nicht so durchdacht da.
Ja, oder total und wir checken es halt nicht. Oder wir denken da aus der völlig falschen Brille. Vielleicht ist es tatsächlich auch sowas, wo du als Ausländer hingehst, also Ausländer im Sinne von aus einer anderen Fußballkultur hingehst und denkst, hey, was machen die da? Und da wäre es dann mal interessant, wenn der Engländer zu uns kommt, was die Engländer dann sagen, so, oh Gott, was macht ihr da eigentlich? Also da gibt's bestimmt auch so Dinge. Vielleicht ist es ja tatsächlich sowas, wo halt schon immer so war oder schon ewig so ist und man sich dann irgendwie auch gar keine Gedanken mehr macht, sondern es ist halt einfach das ist normal. So.
Ja, gut, das kann sein.
Ja. Ja, Millwall war dann vorbei, dann wie gesagt, war der Samstag vorbei, Fulham haben wir jetzt auch noch erzählt und dann war auch schon Sonntag.
Was ich Samstag noch relativ faszinierend fand, sag ich mal, weil das ja auch so komplett anders ist als hier in Deutschland. Wir sind ja dann nach dem Millwall-Spiel, wie gesagt, so in die Stadt gefahren und dieser FA Cup Spieltag Samstag hatte ja quasi 3 unterschiedliche Anstoßzeiten.
Richtig.
Die um 12:30, wo wir Millwall gesehen haben. Dann eine um, meine ich, 14:30.
Wo 3, glaube ich. 3.
Oder um 3, wo Spiele waren und dann noch eine abends. Und wir dachten, ja gut, dann fahren wir von Millwall zurück in die Stadt, gehen in den Pub und gucken dann entspannt beide Anstoßzeiten noch.
Ja.
Aber so einfach ist das in England offensichtlich gar nicht. Weil bei der Anstoßzeit um 3 wurde einfach nichts übertragen. Also da waren dann so Sendungen auf den Sportkanälen, wo halt die Ergebnisse durchgelaufen sind und wo über die Ergebnisse diskutiert wurde.
Also wie bei 9 Live früher.
Genau, wie bei 9 Live früher, aber man hat keine Live-Bilder gesehen.
Nee. Wie bei 9 Live, nur ohne Live,
ja. Ja, und das fand ich auch relativ faszinierend, dass es da offensichtlich keinen Sender gibt, der da irgendwie einzelne Spiele kauft oder auch so eine Art Konferenz kauft, dass da wirklich ganz gezielt wenige Spiele gekauft werden, die dann kommen, wie dann abends eben Manchester United.
Ja, also mir war es tatsächlich auch so nicht bewusst. Es könnte höchstens noch sein, dass vielleicht die Bar- oder Kneipenlizenzen da relativ teuer sind und für die das sich nicht lohnt. Das könnte ich mir noch vorstellen. Weißt du, dass es im Privaten, also wenn du, weil in England ist es ja noch viel krasser als bei uns mit so Abos. Da gibt's ja auch, soweit ich weiß, mehrere verschiedene Anbieter. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es sich für die Bars oder Kneipen einfach nicht lohnt, das irgendwie so zu machen, dass man, weißt, vielleicht haben die einfach nur den größten Anbieter, wo halt dann auch die großen oder die wichtigen Spiele dann laufen, weil die halt diese Rechte haben. So wie dann abends das United-Spiel. Aber dass es sich für die sonst nicht lohnt, das könnte ich mir schon noch vorstellen.
Das kann sein, ja. Aber war auf jeden Fall komisch. Also anders als man es aus Deutschland gewohnt ist.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, stimmt, das ist richtig. Und dann waren wir am Sonntag, dann kamen wir zum wahrscheinlich prominentesten Spiel und auch ins größte Stadion. Mhm. Man kann vielleicht noch kurz die Trainer der beiden Mannschaften erwähnen. Also das Spiel war Charlton Athletic, zweite Liga England. Aufsteiger in die zweite Liga, aber relativ weit hinten gegen den.
Apropos Aufsteiger in die zweite Liga. Ich habe mir heute vor der Sendung mal bei beiden rausgesucht, ob da schon Deutsche gespielt haben und wenn ja, ob man die kennt.
Ja.
Hatten ja eben schon Uwe Fuchs im Aufstiegsfinale letztes Jahr, Charlton gegen Sunderland.
Ja.
Hat ein Deutscher in der 94. Minute das entscheidende Tor geschossen.
Was?
Ja.
Colin Kwana.
Patrick Bauer. Patrick Bauer. Noch nie gehört vorher?
Nee. Auch so ein Drittligaspieler oder so?
Er ist 27, Abwehrspieler, auch relativ groß. Und hat bis jetzt gespielt, also kommt von der TSG Backnang, also bei dir ums Eck quasi.
Ja.
War dann beim VfB in der Jugend 7 Jahre, war dann in Portugal bei Maritimo von Chal. War dann 4 Jahre tatsächlich bei Charlton und spielt jetzt seit Anfang der Saison bei Preston North End.
Okay. Verrückt.
Und der hat die quasi hochgeschossen, also.
Ach, crazy. Auf jeden Fall war es nicht Johnny Williams, da kommen wir auch gleich noch dazu.
Mhm. Der war es nicht.
Der war es nicht. Naja, jedenfalls FA Cup. Zweite Liga gegen zweite Liga, Charlton relativ weit hinten, West Brom spielt um Aufstieg mit, waren Zweiter oder so, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Sind jetzt Erster.
Oder ja, auf jeden Fall. Und Charlton trainiert von Lee Bowyer, bekannt, weil, ich glaube, lang bei West Ham auch gespielt, Nationalspieler England und hat sich...
Bei Leeds,
stimmt. Und hat sich damals den legendären Faustkampf mit Kieran Dyer geliefert, seinem eigenen Mitspieler, wo er sich auf dem Platz geprügelt hat bei Newcastle.
Mhm.
Oh, genau, jetzt wie ich der lokalen Presse entnehmen konnte, eines der hoffnungsvollsten Trainertalente in England momentan, ich glaube, der ist Anfang 40, 42 jetzt. Und West Brom trainiert von Slaven Bilic.
Ja.
Der dann doch den meisten Begriff sein dürfte. Und dann haben wir natürlich einen bei West Brom dabei, da umschreibt es der schöne Kreisliga-Terminus, der hat mal höher gespielt.
Ja.
Ja, Gareth Barry war da tatsächlich auf der 6 und ich glaube, ich habe dich noch gefragt, ob der denn also ernsthaft gefragt wird, nicht auch schon über 40 ist. Er wird im Februar 39, wir haben nachgeschaut. Und genau, zieht mit 39 da noch so mehr oder weniger die Fäden im Mittelfeld von
Westbrook. Ja, also er hatte schon Bewegungsradius. Puh.
Also ein Bierdeckel wäre beleidigt, wenn man das als
Referenz nimmt. Wäre beleidigt, ja.
Ja.
Und dafür muss man sagen, Charlie Austin bei West Brom.
Ja, Stürmer.
Der wiederum hatte einen Bewegungsradius. Also die Heatmap war überall rot.
Das glaube ich auch. Also da war wirklich einiges da. Der hat nicht geglüht, der hat gebrannt, würde ich sagen.
Ja.
Der war wirklich überall mit der Frisur von Kun Aguero. Der war bärenstark. Also gar nicht so groß, glaube ich, aber auch nicht so massig sah er aus, aber hat seinen Körper eingesetzt, Leco Mio. Das kannst du auch eine Liga höher, glaube ich.
Der war bockstark.
Ja, bockstark. Und Spiel war eigentlich ganz flott, fand ich. War ganz gut.
Ja, war okay.
Am Anfang Charlie dann ein bisschen gebraucht, aber als die gemerkt haben, dass vielleicht tatsächlich was gehen könnte, also stand dann irgendwann 1-0 für West Brom, aber irgendwann haben die gemerkt, okay, vielleicht geht tatsächlich was. Und dann war auch das Stadion so ein bisschen da.
Dann war das Stadion da und vor allem, als Johnny Williams zum Aufwärmen kam.
Naja, ich habe so mehrere Momente. Der erste Moment war, also mit den Fans so. Der erste Moment war, okay, krass, es ist natürlich auch nicht ausverkauft, weit nicht ausverkauft, aber es war mit Abstand am meisten Zuschauer.
Und auch viele aus West Brom.
Wir waren ja, also es gab die Haupttribüne, da war der Unterrang komplett voll, Oberrang war zu. Dann gab's die Tribüne links von der Haupttribüne, da waren wir, Unterrang komplett voll, Oberrang zu. Und dann gab's quasi die Tribüne rechts von der Haupttribüne, Auswärtstribüne, und da war West Brom und die waren Unterrang komplett voll und Oberrang zur Hälfte voll, würde ich sagen. Also die hatten
und
wahnsinnig viele Leute dabei.
Wahnsinnig. Und die gegen gerade halt komplett leer.
Ja, gegen gerade komplett leer. Aber war ganz cool, weil auch endlich mal auch, glaube ich, zwecks Spielstand und Liga-Zugehörigkeit und deswegen auch Fanbase, war endlich mal so fanmäßig, glaube ich, so ansatzweise das da war, was man sich so erhofft. Nämlich dieses, also wie gesagt, es gibt ja da keine organisierten Fangruppen oder irgendwelche Vorsänger oder sowas, sondern es war halt wirklich so geil, weil immer aus verschiedenen Ecken aus der Tribüne brüllt halt dann jemand irgendwas rein. Das ist so geil. Also, und wenn es nur ist, come on XY. Also wirklich herrlich. Und ab und zu gibt's dann einfach auch Gesänge, wo dann alle mit einstimmen. Das war schon faszinierend. Und mein Lieblingsmoment war dann, als neben dir, also so zwei, drei Plätze neben dir, dieser Typ aufsteht. Und auf einmal zu dem West Brom Spieler, so, oh, you wankel, und diese geile Geste einfach macht. Und wir gucken uns an und denken so, geil, jetzt sind wir da.
Ja.
Und Stadion sich so erhoben hat, es war großartig.
Was halt auch mal eine schöne Abwechslung zu deutschen Stadien war, dass halt der Support auch komplett, spielsituativ war.
Ja.
Also wirklich dann auch mal.
Total erfrischend.
Nach vorne gegangen, wenn es eine Ecke gab.
Ja.
Oder wenn aufgestanden, ein guter Abschluss
war. Wie geil das war, als man dann immer aufgestanden in so ein Gassenball Richtung Eckfahne, und dann kommt quasi der die Flanke schlägt, und dann springen da schon alle auf und dann kommt wirklich dieser Roar, und dann kommt diese Flanke und dann alle oh, also wirklich, ja, so wünscht man sich das, und so war das auch wirklich eine totale Abwechslung zu deutschen Stadien. Also das war wirklich mega gut. Uns ging es, glaube ich, körperlich nicht, waren wir nicht komplett auf der Höhe.
Weil wir ich habe noch ein Bier getrunken vorher unten im Stadionbauch.
Das war mir nicht möglich.
Ich war bereit.
Wir haben dann Samstag, glaube ich, London ein bisschen zu lang angeguckt. Aber nee, es war wirklich, also aus Fansicht super gut. Und wie gesagt, es war nur ein FA Cup Spiel, Zweitligist gegen Zweitligist in der vierten Runde bei, sagen wir mal, halb vollem Stadion. Da würde man sich ja gerne mal ausmalen, was bei, sagen wir mal, normalen Liga-Bedingungen oder wenn es auch um was geht, was da dann los ist.
Ja.
Ja, und dann kam ja noch Johnny Williams. Mir ist dieser Gesang auch nicht mehr aus dem Ohr gegangen.
Also der Typ ist auch ein unfassbares Phänomen,
Johnny,
offensichtlich.
Johnny Williams.
Wir haben uns dann gefragt,
wer ist also das war, denn
der kam, der kam das erste Mal zum Aufwärmen und dann ging's ja los damit. Und dann kam das zweite Mal zum Aufwärmen, ging's weiter und dann wurde er irgendwann eingewechselt und dann hat sich's fortgesetzt. Immer wieder dieser Gesang.
Und aber er ist aber wirklich der Einzige. Es war der Einzige, der es bekommen hat.
Genau, der einzige Spieler, bis auf noch dieser Innenverteidiger, der immer so wild nach vorne gelaufen ist.
Ah ja, ja.
Der hatte auch noch einen eigenen Gesang. Ja. Da hat man das aber verstanden. Der hat wirklich gut gespielt.
Und hat überhaupt gespielt.
Und hat überhaupt gespielt und auch nicht schlecht. Also, das passt schon. Und wir haben uns dann gefragt, wer zur Hölle ist Johnny Williams? Noch nie gehört vorher.
Nee.
Und dann haben wir angefangen rumzuspinnen. Naja, vielleicht hat er letztes Jahr in Aufstiegsplayoffs das entscheidende Tor geschossen.
Wissen wir jetzt.
Hat
zwar
er ja
aber
nicht.
Deutscher.
Wissen wir jetzt. vielleicht spielt er schon seit der Jugend hier. Macht er auch nicht.
Macht er nicht.
Ja. Also, und dann wir haben uns wirklich gefragt, wer ist das?
Und dann haben wir herausgefunden, dass er ja sogar aus der Jugend und lang dort gespielt von Crystal Palace kommt, die
genau
in Charlton, wie wir in der Halbzeit gemerkt haben, als sie verschiedene aktuelle Ergebnisse eingeblendet haben und Crystal Palace hinten war, die mögen sie in Charlton offensichtlich nicht so.
Eben.
So, das heißt, es ist ja noch absurder, dass einer, der aus der Jugend von Crystal Palace, also von einem Rivalen kommt, die man nicht mag, aus der Jugend kommt und dort auch lange gespielt hat, warum der so gefeiert wird. Und,
ja, und
er ist
der,
auch kein Engländer, er kommt auch nicht irgendwie aus der Gegend. Er ist
er ist Waliser.
Wobei spielt, glaube für Welt, ich glaube, irgendwas mit halb-halb oder so, glaube halb eng. Aber ja, kommt auch nicht aus London oder so.
Spielt auf jeden Fall für Wales und wie wir dann auch im Nachhinein recherchiert haben, ist er auch jetzt erst ein knappes Jahr in Charlton.
Es war sein,
also letztes Jahr,
sein viertes oder fünftes Spiel, weil er auch verletzt war.
Genau, letztes Jahr im Winter gewechselt.
So, und dann
war lange verletzt.
Und jetzt wartet ihr sicherlich drauf, warum haben sie ihn denn dann gefeiert? Und ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weißt du es?
Niemand weiß das. Also wahrscheinlich, weil es das erste Spiel nach dieser Verletzung war,
also
oder so.
Ich habe echt
das
auch nochmal,
mir
hat das am Flughafen keine Ruhe gelassen. Ich habe das wirklich noch rumgegoogelt und geschaut und wo der gespielt hat und blablabla. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum ausgerechnet er. Das wird wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben.
Ja, und vor allem ist ja nicht nur so, dass einer das gesungen hat,
nee,
weil der den irgendwie geil findet oder so, sondern das kam aus verschiedenen Ecken von der Tribüne immer wieder und immer auch ein anderer, der das quasi angestimmt hat.
Und dann haben aber alle, also die komplette Tribüne mitgesungen. Also das
genau, und der die ganze Tribüne war immer mitgenommen. Also ist das offensichtlich da Usus, dass dieser Typ da gefeiert wird. Warum auch immer.
Warum auch immer. Und wie gesagt, es war sein erstes Spiel nach langer Verletzung. Ich hab wirklich, mir ist es völlig schleierhaft. Ja, und dann kam er rein und zwar natürlich, naja, sag mal, ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen, man hat gesehen, dass er lange verletzt war.
Ja.
Als Fußball-Analytiker, wie unser Freund Pele Wollitz, um den Namen jetzt auch einmal noch zu nennen, hätte man gesagt, ihm fehlte die Bindung zum Spiel.
Ja.
Aber gut, war ja lang verletzt. Also ein Volksfest, Charlton. Charlton wiederum haben wir uns, glaube ich, beide, wie es in anderen beiden ging, weiß ich nicht, aber haben wir uns ja eher so wie Fulham vorgestellt, auch so ein bisschen wohlhabender. Und da fand ich, sah es schlimmer aus, vielleicht war es auch dem grauen Himmel geschuldet, aber da sah es schlimmer aus wie in Millwall. Weil da war das Stadion wirklich
auch
im Wohngebiet.
Absolut. Und die Häuser daneben sahen aber auch so aus, als ob die einfach nicht mehr bewohnt sind.
Die waren auch, also die meisten waren auch nicht mehr bewohnt. Da waren ja, also die, sag mal, die Straße neben, die direkt zum Stadion hingeführt hat, würde ich behaupten, von 50 Häusern 10 bewohnt.
Ja.
Und Die anderen Häuser sahen aber auch so aus, also da weiß ich schon, warum die nicht bewohnt sind, kann ich mir schon denken. Weil da sah es echt nicht so dufte aus und dann auch wirklich absolut trostlos irgendwie dieser eine kleine Supermarkt, wo dann so ein paar West Brom Fans standen, so
und gesoffen haben.
Genau, so Typ auswärts sind wir asozial und mit denen da auch, ja, wo du nicht mal nach dem 10. Bier hingehst und fragst, ob man mal zusammen ein Bier trinkt, weil da hält man sich, glaube ich, eher zurück.
Ja.
Also so Typen, wo du das Gefühl hast, da kannst du nur was Falsches sagen.
Der fackelt dir sofort eine?
Der fackelt dir sofort eine. Ja, nee, und ja, gut berittene Polizei war da. Das war, glaube ich, eher wegen der zu erwartenden Gegnerzahl, schätze ich mal.
Aber fand ich auch jetzt nicht irgendwie, dass übertrieben viel Polizei da war. Nee,
gar nicht. Ich glaube, das war also das Mindestmaß, was man halt dann bei so einer Liga-Zugehörigkeit, wenn beide Clubs eine Liga-Zugehörigkeit haben, was man da aufbieten muss wahrscheinlich. Ja, aber überhaupt nicht unangenehm oder ja, Gegenteil. Ich glaube, denen war auch langweilig. Die haben dann auch lieber ihre eigenen Pferde gestreichelt.
Mhm.
Ein Pferd hat uns doch auf dem Hinweg noch einen unfassbaren Schock eingejagt, weil wir laufen so nichts ahnend an diesem Pferd vorbei und auf einmal macht es so räuspert sich quasi so und wir sind ja zu Tode erschrocken. Ganz dünnes Nervenkostüm.
Das war richtig ganz unangenehm. Ganz
dünnes Nervenkostüm. Ja, aber das war eigentlich der aufsehenerregendste Vorfall da rund ums Stadion, glaube ich.
Absolut. Und man muss sagen, ich fand der Weg hin, also wir sind ja dann das letzte Stück mit dem Bus gefahren und erstmal durch so ein unfassbar großes, Industriegebiet.
Ja.
Wäre es in Deutschland wahrscheinlich.
Beziehungsweise in Deutschland wären es, glaube ich, 4 Industriegebiete nebeneinander.
Ja. Wo man schon denkt, hier sind die Läden mega groß, ist nichts dagegen. Und dann steigt man aus und ist wirklich so in dem Trostlosesten, was wir während der ganzen Reise gesehen haben.
Ja, absolut. Also da fährst du wirklich durch Shoppingparadies, aber wir sind ja da mit dem Linienbus gefahren und also es sah jetzt nicht so aus, als wären in diesen riesigen Shopping-Areas, als ob da jetzt so die gut verdienenden Leute einkaufen, sondern das war dann schon so eher das gemeine Volk. Abartig, was da alles aufgeboten war. Also es war wirklich riesengroß. Ich kenne so Shopping Areas in Deutschland, jetzt war ich glaube ich noch nie, deswegen kann ich sie schwer vergleichen. Aber gefühlt waren das, also beziehungsweise die hatten ja auch, ich glaube es gab 3 verschiedene Haltestellen in 3 verschiedenen Areas.
Ja.
Schon abartig. Also falls ihr shoppen wollt und dann noch Fußball, könnt ihr alles dann auf einer...
Charlton bietet sich an.
Könnt ihr alles auf einer Reise machen. Oder auf einer Fahrt machen. Ja, was ist denn so dein Fazit gewesen? Sagen wir mal, also aus sportlicher, aus Fansicht und aus, wie soll ich sagen, Erlebnissicht.
Also aus sportlicher Sicht, war es die erwartet schwere Kost, würde ich mal sagen. Also man konnte ja vorher irgendwie, oder ich habe vorher zumindest nicht erwartet, dass jetzt Millwall den Viertligisten da komplett wegspielt. ich hätte ein bisschen mehr vielleicht von West Brom erwartet, tatsächlich.
Ja, dadurch, dass die Tabellenführer waren oder vorne dran, ja.
Genau, und dadurch, dass sie auch ein paar bekannte Namen da im Kader rumspringen haben, hätte ich von denen ein bisschen mehr erwartet. Aber wenn man sich halt die Tabelle dann auch mal anguckt von der Championship, Charlton hat halt auch in der Liga eine wahnsinnig gute Abwehr. Also die stehen ja relativ weit unten und haben trotzdem nur ein Torverhältnis, eine Tordifferenz von -3.
Ja.
Also kassieren die halt auch nicht so viel. Ist gut. Ja, wie gesagt, da war es ja so die erwartet schwere Kost.
Deshalb sind wir auch nicht hingefahren, Abend. Ja.
Nee, ich hätte diese Freitagabend von Arsenal mehr erwartet, weil man da ja auch immer hört, so richtig geile Jugendarbeit und die ziehen ja auch tatsächlich relativ viele Spieler hoch. Fand ich jetzt, ja, wie vorhin schon gesagt, auch vom Niveau her eher mäßig. Was waren die anderen beiden Fragen? Aus was für einer Sicht noch?
Also aus Fansicht und aus Erlebnissicht.
Aus Fansicht, ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich fand es mal ganz angenehm, so spielbezogenen Support mitzubekommen und dass nicht so ein Dauergesang kommt, wie es in Deutschland mittlerweile ist, und dass sich quasi jeder einbringen kann. Also da konnte ja wirklich einfach jeder aufstehen und irgendwas brüllen und dann haben die Leute mitgemacht. Wenn wir da irgendeinen Gesang gekannt hätten vorher, hätten vermutlich auch wir aufspringen können.
Denke schon, ja.
Und irgendwas singen können und dann wäre dem gefolgt worden. Also das fand ich mal ganz angenehm. Muss ich sagen.
Und Stadien?
Stadien, ja. Ich fand am beeindruckendsten tatsächlich das in Charlton. Einfach auch nur wegen diesem, also muss man sagen, hinter der Gästetribüne quasi, war einfach auch so ein riesiges Hochhaus. Sah so sozialer Wohnungsbau ähnlich aus. Aber das hat einfach auch nochmal verdeutlicht, dass das Stadion einfach komplett in der Stadt ist. Und das findet man in Deutschland ja eigentlich nirgendwo mehr. Fällt dir noch ein Stadion ein,
nee,
wo das in Deutschland noch so krass ist?
Nee, wir haben glaube ich ja auch vor Ort da mal gebrainstormt so ein bisschen und so diese... Wir haben gesagt, das am ehesten, wo man noch so das Feeling immer hat oder hatte, das, oder wo es es jetzt noch gibt, das sind ja eher bei so Vereinen, die mal ganz relativ groß waren und jetzt so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind und sich eben, also auch aufgrund von finanziellen Geschichten, und sich dann eben kein neues Stadion leisten können oder konnten. Also zum Beispiel Langendarmstadt, würde ich sagen. Am Bölle war ja auch noch eher so, oder?
Ja.
Eher noch ein bisschen drin. Zumindest vom Gefühl her auch. Betze vielleicht, wo man das Gefühl hat, dann vielleicht so Offenbach, Biberer Berg. Und natürlich noch Grünwalder Straße München, das ist tatsächlich wirklich mitten im Wohngebiet. Aber ja, sonst fallen also mir spontan
auf jeden Fall
nicht so
schon,
viele ein.
Schon eng. Ja, und mein Gesamtfazit ist nächstes Jahr wieder, weil es noch Stadien gibt, die ich sehen will in London.
Ja, also grundsätzlich kann ich mich bei allem anschließen. Die Supportgeschichte finde ich tatsächlich auch sehr erfrischend. Wie gesagt, würde es gern vielleicht noch, wenn es um mal was geht, beziehungsweise es ging ja immer um was, weil es ja Pokal war. Aber vielleicht einfach bei einem engeren Spiel. Das muss gar nicht Höherklassiger sein, sondern einfach ein engeres Spiel. Das wäre noch geil, aber da muss man natürlich auch Glück haben. Sowohl in Ansetzung als auch im Spielverlauf. Stadien, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, weil mir das nicht bewusst war, dass diese Wellblechbauten, dass die so verbreitet sind. Und auch Charlton ist ja von der Stadionarchitektur ist es ja genau das Gleiche. Das ist halt, hat vielleicht ein, zwei so Querstreben und Träger mehr obendran vielleicht. Und sie sind vor allem in Rot halt bemalt. In Millwall sind sie blau-weiß bemalt. Und bei Boreham Wood hat es die Träger nicht, weil das Stadion zu klein ist, aber die Wellblechdinger sind halt schwarz und weiß. Also das fand ich ein bisschen schade, weil mir das so nicht bewusst war. Da war Fulham halt natürlich dann echt geil. Deswegen, wenn wir Glück haben, wenn wir tatsächlich nächstes Jahr nochmal gehen und wir Glück haben und es noch nicht umgebaut ist, ist es eigentlich ein Must-See, würde ich sagen. Das heißt, auch alle, die jetzt überlegen, das mal zu machen, würde ich dringend empfehlen, weil das wird umgebaut. Wir sind, glaube ich, nicht ganz schlau draus geworden, wann es fertig sein soll und wie überhaupt das vonstatten gehen soll, aber dann muss man das jetzt noch machen.
Es ist zumindest angekündigt, ja.
Also dann das unbedingt dringend noch machen. Ich glaube, das sowas gibt es selbst in England echt nur noch selten. Und ansonsten ist es, glaube ich, echt zu empfehlen, so als Einstieg mal. Wir haben uns relativ leicht getan, damit jetzt die Karten zu kriegen. Das war ja mega easy, weil natürlich auch wenig los ist. Da kann man sich coole Plätze aussuchen, worauf man Bock hat. Die sind überhaupt nicht teuer. Wir haben jetzt maximal 15 Pfund gezahlt. Oder haben wir für alles 15 Pfund gezahlt? Was ungefähr...
mit den kruden Versandkosten waren es bei Millwall, glaube ich, 13 Pfund pro Ticket.
Ja, Charten waren 15, aber waren Online-Ticket, also keine Zusatzkosten. Das heißt, also so ein Handy-Ticket. Das heißt, es ist absolut bezahlbar. London an sich fanden wir, glaube ich, hätten wir teurer erwartet.
Ja.
War aber okay. Und von daher war das rundherum eigentlich genau das, was wir wollten. Also super gut, jederzeit wieder. Und genau, also ich glaube, beim nächsten Mal wäre es tatsächlich auch so, dass man sich dann vielleicht die Stadien tatsächlich mal ein bisschen genauer anschaut, weil jetzt hat man eben so diesen Einstieg gehabt und einfach mal auch so ein bisschen geschnuppert und hat das mal so miterlebt. Und ich glaube jetzt eben, Etappe 2 wäre tatsächlich, sich mal ganz genau die Stadien auszusuchen und im Zweifel vielleicht auch ein Spiel weniger zu machen, um dafür aber dann wirklich auch ein geiles Stadion zu haben.
Ja.
Respektive ein geiles Spiel. Und ja, also wirklich grundsätzlich absolut zu empfehlen. Und auch der Zeitpunkt ist, glaube ich, perfekt. Wir hatten jetzt natürlich mega Glück mit dem Wetter. Es war kein Niederschlag. Es war meistens sonnig.
Ja, und zugig war es nur in den U-Bahn-Stationen.
Das ist richtig. Da muss man tatsächlich aufpassen, wenn man in irgendwelchen U-Bahn-Tunneln läuft, dass man nicht einfach komplett weggeblasen wird. Ja, Sightseeing kann man auch super gut machen. Haben wir freitags ja gemacht. Also da, ja.
Auch ohne Hop-on, Hop-off.
Auch ohne
Hop-on, Hop-off. Kann man das super gut machen.
Wenn jetzt der Big Ben vielleicht noch frei gewesen wäre und nicht einfach nur das Ziffernblatt zu sehen und der Rest under construction, wäre auch noch schön gewesen. So haben wir wenigstens Buckingham Palace gesehen. Die Queen war da, sie hat uns ja gewunken, denke ich mal.
Ja, denke auch.
Und ja, nee, ansonsten so über Nacht- oder Abendgestaltung brauchen wir ja, glaube ich, in einer Stadt wie London nichts groß erzählen. Bei Bedarf gibt's Tipps. Doch, vielleicht können wir den besten Pub, in dem wir waren. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, oder?
Ja, da sind wir uns einig.
Der ist tatsächlich in einer Nebenstraße von der Brick Lane. Die Brick Lane ist im Bezirk Whitechapel, Shoreditch.
Oder Whitechapel.
Whitechapel, wie auch manche zu sagen pflegen. Die unseren Podcast aber offensichtlich gar nicht mehr hören, wie man jetzt da mitkriegt. Ja, auf jeden Fall in diesem Bezirk, also im East End, da ist die Brick Lane, die ist relativ bekannt, gibt's auch einen sehr empfehlenswerten Sonntagsmarkt.
Ja.
Und in einer Nebenstraße davon gibt's einen Pub, der heißt, wie hieß er nochmal? Spitalfields Inn oder so. Und das ist tatsächlich ein Pub, der zufälligerweise bei uns um die Ecke war, wo wir gewohnt haben und wo wirklich sehr local war, ohne dass wir jetzt explizit danach gesucht hatten. Aber da waren sehr, sehr viele Locals, mit denen wir auch echt super, super cool ins Gespräch gekommen sind.
Ja, das war ein sehr schöner Pub.
Unter anderem hat ein Vater einfach abends seinen einjährigen Sohn in den Pub genommen und hat ihn dort auch mit Brei gefüttert, zum Beispiel. Das war der Arti. Grüße an Arti auch.
Grüße an Arti, ja.
Also Arti war der Einjährige.
Wenn wir bei dem bekannten Rhythmus für unsere jährlichen Reisen auch bleiben, ist nächstes Jahr eigentlich das perfekte Jahr, nochmal London zu machen.
Weil dann der Brexit durch ist?
Weil man dann ein Visum braucht. Weil der 1. Januar nächstes Jahr ja ein Freitag ist.
Mhm.
Und ja so am 1. 2. Januar immer noch ein regulärer Spieltag ist. Und die Woche danach dann vermutlich FA Cup sein wird, hätten wir eventuell sogar zwei Wochenenden zur Auswahl.
Ah, so meinst du, ja. Ja, da und haben wir jetzt noch ein paar Wochen
Ligaspiele,
Zeit.
Die Ligaspiele sind ja zumindest schon recht frühzeitig terminiert. Also
ja,
könnte man da tatsächlich dann nochmal überlegen.
Ist auf jeden Fall, ja, an beiden Wochenenden ist da auf jeden Fall irgendwas. Von daher.
Ja.
Okay. In dem Fall, also falls ihr noch tiefergehende Fragen oder Anmerkungen habt, jederzeit fragen. Wir stehen als neue Möchtegern-Experten über London Groundhopping stehen wir euch natürlich gern zur Verfügung. Haben uns ja natürlich unfassbares Wissen jetzt auch angeeignet. Ja, in diesem Sinne können wir, glaube ich, hier mal einen Cut machen und ja, freuen uns auf die nächste Reise.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, cheers.
Schönes Wochenende und schönen Bundesliga-Auftakt.
Ah, richtig. Ist auch noch. Danke.
Ist auch noch, ne?
Ciao.
Ciao.